Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom 25. Mai 2023. Ich bin in Prag, von dem Prag einfach. Stefan, du bist in St. Gallen, also überhaupt nicht mit Bern heute, aber sonst alles in Ordnung in der Schweiz?
Ja, also ganz exakt bin ich im schönen Rheintal, da lege ich Wert drauf und nicht in der grossen Stadt. Und die Sonne scheint und vor dem Fenster rupfen sie die Strasse auf, wie sie es einfach immer machen, sobald die Sonne scheint. Das, ich weiss nicht wieso, und sie machen das Loch wieder zu und es hat uns viel Geld gekostet. Also falls man etwas gehört, das wäre das.
Das ist also halt das Budget, oder? Ich bin da an einem Kongress von liberalen Thinktanks und wir kommen später noch drauf, weil wie man mit Budget umgeht, ist da heute Mittag ein grosses Thema gewesen. Aber jetzt müssen wir zuerst reden, sie ist tot. Tina Turner ist gestorben, die Wahlschweizerin am Zürichsee. Sie hat sich verliebt in jemanden, der in der Schweiz wohnt, ist dann irgendwie die letzten 20, 25 Jahre hat sie in der Schweiz gewohnt. Bei der Tamedia Blätter, ein riesiger Nachruf von Jean-Martin Büttner. Und ich bin dort einfach drüber gestolpert, wie er am Schluss so ein bisschen den Sack zumacht. Tina Turner ist ja weg von ihrem Ike Turner, wo sie geschlagen und weiss nicht, was alles gemacht hat, mit ihr missbraucht und so weiter. Und dann hat sie, ist sie eigentlich vor einem Nichts gestanden und hat dann mit einem australischen Musikmanager eine neue Karriere gestartet, mit einem anderen Musikstil. Und das findet Jean-Martin Büttner ganz, ganz schlimm. Die neuen Sachen sind eben nicht, die neue Musik sind nicht ihre eigene gewesen. Sie sind zwar ihre Teufel, also der Ike Turner, losgeworden, und ich zitiere, aber zum Preis einer Verweislichung ihrer Musik. Mit dieser Bleichung, steht wirklich, erreichte sie zwar Abermillionen von Fans auf der ganzen Welt, die das Vorgetragene für einen Ausdruck erotischer Verlockung hielten, aber die Sängerin hatte die Intensität der früheren Jahre durch deren Simulation ersetzt. Also der Herr Büttner, tut mir leid, er leidet eigentlich sehr einem konservativen Reflex. Früher ist alles besser gewesen, sogar Tina Turner, dass sie auch vielleicht selber Freude hatte, ihre eigene Musik, und an dieser Verweislichung, das kommt nicht vor. Das ist grusig. Irgendwie vor 5 oder 10 Jahren, wenn die Dame ein bisschen früher gestorben wäre, hat sie nicht so einen schlechten Nachruf bekommen. Oder was meinst du?
Ja, ich habe gerade ein bisschen Knopf in der Leitung, glaube ich. Ich verstehe es nicht ganz. Also, man will eine Minderheit schützen, eine Frau mit dunkler Hautfarbe, indem man ihr eigentlich vorschreibt, wie sie gefälligst hätte müssen singen, ja, damit sie eine würdige Repräsentantin von ihrer Hautfarbe ist. Also, es ist ja gerade das Typischste von nicht diskriminierend, dass jeder kann machen, was er will. Und selbst wenn sie sich jetzt auf Appenzellerjodel spezialisiert hätte, wäre doch das wunderschön gewesen. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, wenn man so eine Weltstar sich wie quasi anmaßt, man könnte in meinen Kopf schauen und sagen, wieso sie etwas gemacht hat. Wie du richtig sagst, vielleicht hat es ihr einfach gefallen. Dann, abgesehen davon, gibt es einen Markt. Möglicherweise hat sie sich auch ein bisschen nach dem Markt gerichtet. Finde ich jetzt persönlich auch nicht ganz unanständig. Aber wieso man quasi gegen Diskriminierung kämpft und gleichzeitig Leute will vorschreiben, wie sie sich gefälligst zu verhalten haben, das finde ich jetzt ein bisschen schräg. Also Ahnung hat ja der Mann vom Musikbusiness, das muss man mal sagen, aber ich glaube, da hat er sich ein bisschen etwas reingesteigert.
Völlig, oder? Und es ist für mich symptomatisch, also jetzt gehen wir gerade ein bisschen weit, aber es ist für mich halt schon symptomatisch, oder? Als ich so ein bisschen gross geworden bin, sind die Autoritären eben rechts gestanden, oder? Und heute sind die Performer und die Autoritären stehen auf der Linken und dann gibt es so Auswürfe da davon. Ja, natürlich, die Musik ist eine von den Pop-Ikonen ist sie natürlich, und die Musik ist unsterblich von ihr. Ich muss zugeben, ich habe sie nie live gesehen, aber die Musik, die geht ins Ohr, die beschwingt, sie ist auch emotional, sie ist am Schluss eben gleich auch fest verwurzelt in ihrer persönlichen Geschichte, ihrer persönlichen Heimat. Und sie ist eine Aufsteigerin, sie ist, hat auch immer wieder über ihre Heimat gesungen, Not Bush City zum Beispiel, einer von ihren allergrößten Hits oder so. Ich meine, da kann man doch nicht nachher irgendwie sagen, ja, das ist alles verweislicht und bleicht, das ist furchtbar.
Ja, und der Elvis hat ja quasi den schwarzen Musik geklaut und sie als Schwarze hat weisse Musik gemacht. Ja. Im Endeffekt haben wir einfach Musiker, die Musik machen. Wieso kann man es nicht einfach mal bei dem belassen? Und jeder nimmt irgendwo Anleihen, das sind wir beim alten Thema. Ich glaube, es ist vielleicht ein Versuch gewesen, rauszustechen aus all diesen üblichen Nachrufen. Natürlich schreiben heute einfach alle Zeitungen, es ist ja fast nichts anderes zu lesen, heute über Tina Turner, es ist auch begreiflich und auch berechtigt. Und wahrscheinlich hätte er wollen irgendeinen Drive reinpacken, den sonst niemand hat. Das ist ihm vermutlich und hoffentlich auch gelungen mit der Verbleichung oder wie auch immer, dass er das geschrieben hat. Aber es ist ein hilfloser Versuch, um aus der Masse rauszustechen.
Also wir wünschen dem Jean-Martin Büttner ein bisschen Aufenthalt in der Sonne, damit er weniger bleich daherkommt, auch wenn er sich dann natürlich einem anderen Vorwurf wird aussetzen. Gut, nochmal eine Meldung von heute. Die Aufsichtsbehörden von der Bundesanwaltschaft haben das Mandat vom außerordentlichen Staatsanwalt Peter Marti zugestimmt. Man muss rasch erklären, das ist der, der den Auftrag hat, die Indiskretionen rund um Krypto AG zu untersuchen, weil dort Sachen aus der Geschäftsprüfungsdelegation an die Medien gelangt sind. Und da dabei hat er so en passant auch die grossartigen, wunderschönen Mails von Peter Launer an Ringier-Chef gefunden. Das hat ein riesen Aufhebens gegeben. Jetzt tut man das mehr oder weniger still beerdigen. Weil halt natürlich, eigentlich ist sein Auftrag nicht gewesen, Peter Launer seine Mails in Sachen Corona-Pandemie an Ringier-Konzern zu entdecken. Und darum tut man es jetzt einfach nicht weiter untersuchen. Wie findest du das?
Ja, es ist wieder ein Beispiel dafür, dass die Justiz eben nicht viel mit dem zu tun hat, was wir so einfach bei einem Bier am Abend so mit gesundem Menschenverstand diskutieren. Also stellen wir jetzt gerade vor, wenn die Lagepläne von Bankschalterhallen gefunden hätten, weil er einen Banküberfall geplant hat, hätte man das dann auch nicht weiter bearbeitet, weil es eigentlich nicht die Absicht gewesen ist von der Durchsuchung der E-Mails. Es ist einfach ein bisschen schräg, kann niemand nachvollziehen. Und ich finde es schon relativ schade, auch wenn es quasi ein Beifang war, ein Zufallsfund, doch da steckt eben wirklich ein möglicher Skandal dahinter, den wir schon sehr oft thematisiert haben, die Standleitung quasi zwischen dem Büro vom Herrn Launer, im Vorzimmer vom Herrn Berset und Ringier. Und ich finde es relativ speziell, dass man jetzt einfach unter so winkeladvokatischen Begründungen sagen kann, wir gehen dieser Frage gar nicht erst nach. Das finde ich komisch und es ist, glaube ich, auch unbefriedigend für die Leute, die finden, da müssen wir mehr dazu herausfinden, weil da ist irgendetwas gelaufen und es ist nicht völlig unwichtig, weil in den letzten 3 Jahren zwischen dem Bundeshaus und grossen Medien gelaufen ist. Das verstehen die Leute nicht, wenn das jetzt einfach quasi verschwindet.
Also ich fände es einen Skandal. Es ist die Geschäftsprüfungskommission, die ist ja noch dran, das anzuschauen. Nur ich habe dort einmal ein bisschen rumgefragt. Sie haben sogar eine Medienkonferenz gemacht. Der Bundesrat hat eine Frage beantwortet, wobei dann eben meine Frage, welche Mails er denn genau der Geschäftsprüfungskommission zur Verfügung gestellt hat, der Herr Berset nicht beantwortet und hat ganz, ganz böse reingeschaut. Auch die Geschäftsprüfungskommission sagt, ja, das sieht man wissen jetzt noch nicht, und wo die Mails sind und ob die noch rum sind und so. Also ich muss wirklich sagen, nach dem Entscheid heute ist die Gefahr gross, dass da riesige Berge von Mails unter einem Teppich versorgt werden und man rundum der Herr Berset, der Herr Launer, x Journalisten von mehreren Konzernen, vermutlich auch von Tamedia, auf dem Teppich hocken und schauen, dass auf keiner Seite irgendetwas rausrinnt noch von dem. Das wäre, glaube ich, das ist im Moment, kann man festhalten. Ja, dann, ich habe gesagt, ich bin hier an einem Kongress von liberalen Thinktanks, vom Atlas Networks, das ist ein internationales, weltweites Netzwerk von 180 liberalen Thinktanks, wo ein paar da sind, nämlich die von Europa. Und was ich einfach so ein bisschen gehört habe, ist einfach immer lustig. Manchmal fühlt sich als Schweizer noch gut, weil es ist an anderen Orten noch viel schlimmer. Also zum Beispiel hat mir ein Ungar erzählt, wie die ungarische Regierung hat gegen die Inflation hat sie die Preise für Bulle hat sie eingefroren und am anderen Tag, musst du dir vorstellen, hat es einfach kein Bulle mehr gegeben. Es hat nur noch Bio-Poulet gegeben. Und zwar, weil bei den Bio-Poulet der Preis nicht eingefroren war. Es sind einfach plötzlich, vermutlich sind alle Poulet plötzlich Bio geworden über Nacht oder so. Man hat es dann wieder lassen, weil man gemerkt hat, das ist ein Blödsinn. Und lauter so Beispiel höre ich da. Und es ist doch, ja, ein anderes, auch bei Benzin hat es die ungarische Regierung gemacht, eine Preisobergrenze für Benzin eingeführt. Dann hat auch dazu geführt, wie immer, dass man, wenn man so etwas macht, dass es einfach fast kein Benzin mehr gibt. Dann hat man es gehört, dann hat es Benzin wieder gegeben, aber es ist doppelt so teuer gewesen. Also wie man in Europa mit Inflation umgeht, das ist der helle Wahnsinn.
Gut, also wenn es keine Bulle gibt, dann ess doch Kuchen, hat ja mal eine berühmte Frau gesagt. Ist ja dann zwar nicht so gut bekommen, aber sie hat es probiert. Was mich jetzt aber wundert, wenn du dort sitzt, ist, ich bin ja immer so ein bisschen misstrauisch bei den Think Tanks. Also es gibt sicher gutes Essen, nehme ich mal an, und es sind sicher ganz viele gescheite Leute dort, die tauschen sich aus, wahrscheinlich unter Nicht-Rücksichtnahme von der restlichen Bevölkerung. Schaut denn da einmal etwas raus, oder tut man einfach, hat man am Schluss einfach das Gefühl, wir hätten eigentlich das Rezept, wir hätten die Lösungen, aber jetzt gehen wir wieder auseinander und bis zum nächsten Jahr.
Es ist natürlich, ich gebe zu, es ist mehrheitlich Letzteres. Für den Nebelspalter schaut etwas aus. Ich habe jetzt gerade ein Interview gemacht mit einem Leiter von einer Abteilung für Steuerpolitik, wo mir erzählt, ob die Amerikaner bei der OECD Mindeststeuer mitmachen oder nicht. Ich darf es verraten, das wird dann zwar online gestellt auf nebelspalter.ch. Nein, die machen nicht mit. Das ist ja klar. Die Amerikaner machen sicher nicht mit. Aber ich denke jetzt, für Journalisten ist es interessant. Es ist einfach inspirierend. Nur eine andere Geschichte. Die schwedische, ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. In Schweden gibt es eine Steuerzahlervereinigung. Es ist die zweitälteste von der Welt. Das kann ich noch verstehen, weil vermutlich in Schweden die Steuern immer höher gewesen sind. Und die tun, wegen dem Jubiläum vom Adam Smith Buch The Wealth of Nations, haben sie eine Website, Waste of Nations. Und dort kannst du Sachen deponieren, wo man kurz dann eine Abstimmung gibt für die dümmste Steuerverschwendung. Man kann dort auch also für Schweizer Sachen drin tun. Zum Beispiel ist der EU-Corona-Fonds ist dort drin, oder, wo die Staaten 750 Milliarden müssen einzahlen und jedes Land probiert dann möglichst viel wieder zurückzuholen. Das Problem ist natürlich, dass in Brüssel zwischen 10-20% hängen bleibt. Das ist einfach kompletter Blödsinn. Oder, jetzt auf der anderen Seite, ein bisschen weniger teuer, aber genauso lustig, in Malmö hat man ein rosarotes Einhorn aufgestellt, auf einer 6 Meter hohe Statue, die fast 30'000 Franken umgerechnet kostet hat. Das seht ihr auch als Bild auf dieser Website, wo ich unten drauf verlinke. Die haben gesagt, wir wollen weltweit so doofe Beispiele sammeln. Und ich hoffe, dass aus der Schweiz auch ein paar Leute mitmachen. Es gibt in der Schweiz ja auch den Bund der Steuerzahler. Das ist aber eigentlich völlig eingeschlafen, die Organisation. Sehr schade, weil ich finde wirklich, das Organisieren so von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die ja sonst überhaupt nicht vertreten sind, weder im Parlament noch in den Medien schon gar nicht oder sonst irgendwo, das finde ich eigentlich gut. Coole Typen. Und es tut ein bisschen, bei uns sagt man immer, ja, die Schweden sind ein ganz glückliches Volk, will sie so gerne Steuern zahlen. Und ich kann dir sagen, ein Mittagessen mit so einem Schweden, der sagt, es ist also nicht ganz so einfach. Also so Kontakt hat man am Schluss. Aber wir hoffen, dass wir noch mehr journalistisch rausholen, aber wie viel wird sich weisen?
Aber das schwedische Projekt, das finde ich hochspannend, so ein bisschen Pranger für wirklich unnötige Ausgaben, das finde ich eigentlich herrlich. Und da muss man es auch immer in Relation setzen. Ich glaube, mir schafft es jetzt schon im Kopf, was ich dort alles könnte eintragen. Ich glaube, vielleicht nehme ich die Baustelle vom Haus oder ich weiß auch nicht. Aber nein, es gibt ja wirklich viele so Geschichten. Und ich glaube, der Trugschluss ist ja immer, wenn die Leute das dann anschauen, dein Einhorn zum Beispiel, für die, weißt du, gesagt, 30'000 Euro, ja. Das tönt ja nicht nach viel Geld. Und für die Leute, die das ausgehen, ist das ein Kinkerlitzchen. Und dann musst du aber immer einfach selber überlegen, wie viele Jahre arbeite ich, bis ich 30'000 Franken Steuern abgeliefert habe. Und natürlich zahle ich das Einhorn nicht selber als Einzelne, aber ich finde, es tut immer gut, wenn du bei so Zeug dir überlegst, wie lange bin ich am Knütteln, bis ich das in Steuern abgeliefert habe. Und dann kommt es plötzlich ganz eine andere Dynamik rüber und du merkst, Moment, ohne das Einhorn quasi hätte ich so und so viele Jahre nicht müssen arbeiten für den Staat, also für die Steuern. Und ich bin sehr gespannt auf die Resultate. Ich glaube, die Schweiz ist wahrscheinlich nicht das schlimmste Beispiel, aber man hätte, glaube ich, durchaus auch Fälle, die man dort eintragen könnte.
Daran zweifle ich nicht. Ich tue so eine Verlinkung. Ich hoffe, ihr könnt alle Sachen rein tun. Spontan kommt mir in Sinn, irgendwie, wie viel? Ich glaube, 30 Millionen Impfdosen haben wir zu viel bestellt, oder? Das ist sicher ein Fall. Das BAG hat da sicher einen Ehrenplatz verdient, wenn wir das für machen. Gut, jetzt müssen wir noch wirklich eine ganz schlimme Sache vermelden. Es ist nämlich nicht nur Tina Turner gestorben, sondern es ist noch jemand ganz anderes gestorben, nämlich der Arno Dübel, 67. Erklär unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer der Arno Dübel war und warum das wichtig ist.
Also ich hoffe zum ersten Mal, dass da kein Sarkasmus mitgeschwungen ist, wo du jetzt den Todesfall so dramatisch angekündigst. Der Arno Dübel ist wirklich eine Legende und ich weiss, die meisten Hörer werden denken, der Name sagt man nicht, aber gesehen haben ihn vermutlich die meisten Leute, weil er ist in den letzten 20 Jahren quer durch den deutschsprachigen Raum eigentlich in jeder Trash-Talkshow, in Diskussionssendungen, in kleinen Dokus daheim gefilmt worden. Das ist ein ganz gemütlicher Mann gewesen, der 1976 eine Malerlehre angefangen und abgebrochen hat und seither, seit 1976 keinen Tag mehr in seinem Leben geschafft hat. Also er war der berühmteste Arbeitslose von Deutschland gewesen. Und er ist von Talkshow zu Talkshow und hat überall gesagt, schaut, wieso soll ich arbeiten? Meine Wohnung wird zahlt vom Sozialamt, Krankenkasse, ich komme ein paar hundert Euro über für Kippen und Bier und das reicht mir. Und jeder, der arbeite, sei blöd. Und mit dem hat er natürlich ein Empörungssturm ausgelöst bei den Leuten, sind natürlich alle hässig geworden oder auch neidisch, so irgendetwas zwischendrin. Und er ist aber immer ganz gemütlich dort gehockt und hat grinst. Und wenn ihm das Arbeitsamt irgendwelche Jobs vermitteln wollte, hat er das einmal vorgelesen vor der Kamera und hat gesagt, die wollen, dass ich auf den Baustil gehe, sind die nicht ganz dicht, das ist ja streng, das mache ich doch nicht. Und ich finde eben heute, wenn man jetzt, ich habe heute noch so ein paar YouTube-Videos von ihm angeschaut, wenn man so zurückschaut, ist er eigentlich ein Systemkritiker gewesen, ohne dass er es gemerkt hat. Weil er hat nichts anderes gesagt, als du, wenn du 40, 50 Jahre lang bucklisch und die abplackst und nachher bist pensioniert, dann kommst du nachher nicht mehr über, als ich jetzt schon das Leben lang fürs Nichts überkomme. Wieso soll ich denn überhaupt noch zwischen deinen 40 Jahren arbeiten? Und mit dem hat er den Finger auf eine offene Wunde gelegt, das System eben irgendwie wirklich nicht funktioniert, zumindest in Deutschland nicht, bei uns vielleicht zum Teil auch nicht, dass sich das Nichtstun lohnt und für das war er ein perfektes Modell gewesen.
Ja, das muss man sagen, er ist eigentlich ein liberaler Held. Er hat die Absurdität von dem Sozialsystem und da kommen mir Studien in den Sinn. So Effekt, vielleicht nicht genau so wie in Deutschland, aber so Effekt gibt's bei uns auch natürlich. Er hat die Absurdität letztlich denen ein Gesicht gegeben, das der Öffentlichkeit zeigt. Ich glaube, man hat das System in Deutschland deswegen nicht geändert, aber immerhin, er hat das gezeigt. Es gibt bei uns auch so Studien, oder, dass dann, wenn du Sozialhilfe hast und dann würdest du arbeiten, dass du, weil du zum Beispiel sofort musst Steuern zahlen von dem, was du verdienst, eben netto im Portemonnaie weniger hast als vorher. Und dann machst du es nicht. Also, die Menschen sind nicht blöd. Sie können rechnen. Der Arno Dübel ist nicht blöd, sondern eben, wer arbeitet, ist doch blöd, hat er an x Talkshows gesagt, wie ich jetzt gerade lese bei der Bild-Zeitung, die einen wunderschönen Nachruf geschrieben hat. Ja gut, dann muss ich sagen, da hat er nicht nur einen Punkt, sondern eben da tut er etwas aufdecken. Er ist ein Renegade, er ist ein Liberaler, er ist ein Held, ich kann es nicht anders sagen.
Ja, und er hat es dann übrigens gleich auch noch ein bisschen probiert mit Schaffen, hat ein paar Schlagersongs aufgezeichnet, sie sind dann aber eher gefloppt. Also sogar dort, wo er es probiert hat mit Arbeit, hat es dann eben nicht geklappt und dann hat er natürlich wieder aufgehört. Und seine Standardantwort ist immer gewesen, wenn die Leute sich aufgeregt haben, der ist mal als asoziales Stück bezeichnet worden in einer Fernsehsendung, dann hat er immer gesagt, ich mache doch den Leuten nichts, ich bin doch lieb, ich mache niemandem etwas. Wenn er natürlich nicht bedenkt hat, oder vielleicht hat er es gewusst, aber über das hat er nie geredet, man hat ihn auch nie gefragt, wie funktioniert das System Arno Dübel, Entschuldigung, es klingt banal, aber wenn sie alle machen. Also dem funktioniert es natürlich nicht, dann bricht seine Philosophie ein bisschen zusammen, weil er hat ja von diesen Blöden gelebt, die geschafft haben.
Ja, natürlich. Das ist ja der Witz. Aber eigentlich müssen wir zum System ändern. Vielleicht, wenn's ein Arno Dübel nicht schafft mit seinen, ich tue ihn jetzt wieder halt loben, mahnenden Worten, wenn er es nicht schafft, dass Politiker ein anderes System implementieren, wo längstens bekannt ist, eine negative Einkommensteuer zum Beispiel nach Milton Friedman, funktioniert wunderbar, dort, wo man sie eingeführt hat. Aber wenn er das nicht schafft zu ändern, ja, dann müssten vielleicht mehr Dübels das System durchschauen und so zum Absturz bringen. Ich bin sonst nicht so kulturpessimistisch, aber auch in der Schweiz haben wir längstens, also seit Jahrzehnten, eine Debatte darüber, welche Art von Sozialpolitik eben eine Hängematte ist und ein Trampolin, das die Leute wieder auf die Beine stellt. Aber irgendwo durch kommen wir dort auch nicht weiter. Vielleicht brauchen wir mehr Arno Dübels. Ja, er ist eine Ikone letztlich vom deutschen Sozialstaat.
Genau, und Bern einfach ist eine wahnsinnig authentische Sendung. Mir bricht jetzt wirklich gerade die Hütte über den Kopf. Wegen dem, jetzt ist die Baumaschine wirklich gerade am, also wenn ihr mich nicht mehr hört, liegt es an dem. Ich wäre froh, wenn die alles kleine Arno Dübels wären und nicht würden arbeiten, dann hätte ich nämlich den Lärm gerade nicht, den ihr vielleicht im Hintergrund hört.
Gut, dann tun wir, bevor die Baumaschine zu dir in die Wohnung reinkommt und irgendwie dich noch über den Haufen bauen, tun wir da abbrechen. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Liken, fürs Folgen, fürs Weiterleiten, fürs Feedback auf redaktion@nebelspalter.ch. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Merci vielmals.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.